Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, ein neuer Krieg im Nahen Osten. Israel und die Amerikaner haben den Iran angegriffen. Es lag lange in der Luft, über Jahre, über Jahrzehnte gibt es diesen Konflikt zwischen den beteiligten Ländern. Wir wollen heute versuchen einzuordnen, was das für ein Krieg ist. Und ich beginne mit der Frage, was ist das für ein Krieg, Michel Friedmann?
Es ist ein Fortsetzungskrieg. Erinnern wir uns, dass vor wenigen Wochen, Monaten es bereits einen Angriff gegeben hat, der sowohl mit Amerika als auch Israel koordiniert war. Bemerkenswert, fast bewundernswert, wie die Israelis in der Lage waren, führendste Verbrecher des Regimes, aber auch der Hamas zu eliminieren, um den furchtbaren Begriff des Kollateralschadens dann zu verwenden, mit kaum Schaden für andere Zivilisten. Die Amerikaner haben so getan, als ob sie in einer ganz empfindlichen und tiefgreifenden Art und Weise in einem Uranfabrikationsbereich mit Bomben es geschafft hätten, dort eine Gefahr zu eliminieren. Wir haben alle danach spekuliert, dass das eine sehr oberflächliche Erfolgsgeschichte war, und dann hörte das wieder auf. Was nicht aufhört, ist die Gewalt, die der Iran sowohl innerhalb der Bevölkerung als auch geostrategisch fortgesetzt hat. Der Iran ist der größte logistische und ökonomische Unterstützer von Terrorismus, das sich einerseits gegen Israel direkt wendet, der Hamas-Krieg, aber auch die Hisbollah im Libanon, aber der sich insgesamt auch wendet gegen die Welt, die nicht nach den islamistischen Scharia-Gesetzen leben will. Die Führung des Irans hat immer gesagt, dass das Ziel sein muss, dass alle Muslime nach der Scharia leben, aber dass die erst recht Ungläubigen ebenfalls dann entweder unterdrückt werden oder nach der Scharia leben werden. Das ist das Ziel. Und man kann zu dem Ziel stehen, wie man will. Man kann es zynisch nennen, man kann es strategisch nennen. Aber es ändert nichts daran, dass mit dieser Begründung Menschen unterdrückt werden im eigenen Land und dass eine unglaubliche Welle der Gewalt, Terrorismus ist nur ein Stichwort, den Nahen Osten unmittelbar und die Welt mittelbar betrifft. So gesehen war selbst nach diesem ersten Schlag das Verhalten des Mullah-Regimes immer noch aggressiv fortgesetzt, und man muss es aussprechen, die größte Frage, die die Welt beschäftigt, und das ist keine Frage des Jetzt, des Heutes oder des Gestern, ist, wird dieses Regime in der Lage sein, so viel Uran anzureichern, dass eine Atombombe möglich wird? Eine Atombombe in der Hand des iranischen Regimes bedeutet die totale Hilflosigkeit, wenn man die Nahost-geostrategische Politik betrachten will. Wir wissen mittlerweile, dass die Raketen, die da ebenfalls im Bestand sind, bis nach Europa reichen. Raketen, die selbst nach Amerika gehen, herzustellen, zu bestellen und in den nächsten Jahren in die Realität umzusetzen, ist eine Kleinigkeit. Also die Verdichtung dessen, was wir als ein sehr gefährliches Szenario für die Bewegungsfreiheit im Nahen Osten und in der Welt sehen, noch ein solcher Schurkenstaat, der von einer Regierung beherrscht wird, die nicht die geringsten Skrupel hat, die eigene Bevölkerung zu massakrieren, also dann erst recht andere, und das mit einer Atombombe, ist eine Vorstellung, die man nicht zulassen darf. Ob der Kriegseintritt jetzt der optimale war, ob er zu welchen Zielen führt, das wird man in den nächsten Wochen zu analysieren haben. Mir geht immer durch den Kopf, wenn ein Krieg dynamisiert wird. Was ist das Ziel? Wie kommt man an das Ziel? Also das Schwierigste ist das Beenden. Und es muss jetzt ein Ende geben, wo vor allen Dingen für die iranische Bevölkerung, aber auch für alle anderen Schurken, die sich Staaten unter den Nagel reißen und die Bevölkerung, dass das nicht gehen wird. Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, Fortsetzung folgt. Zwar ist Khamenei und die oberste Elite dann ausgeschaltet und getötet, aber die Strukturen, die korrupt sind, an der Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen auch verdienen, ihre Existenz gekoppelt haben, auch Morde begehen, der gesamte Geheimdienst, der Polizeiapparat, der Wirtschaftsapparat, sie alle werden entweder sich entscheiden müssen, aufzugeben, oder sie werden weitermachen. Und wenn sie weitermachen, dann wird dieser Krieg entweder ein sehr langer oder ein erfolgloser.
Der Iran war nach dem 12-Tage-Krieg vom letzten Jahr im Juni eigentlich schwächer als lange zuvor. Er war weniger bedrohlich, es gab diplomatische Bemühungen. Jetzt könnte man sagen, entweder die Diplomatie des Westens und vor allem von Europa ist völlig zahnlos, chancenlos. Und dennoch die Frage, wieso ist der Krieg jetzt gerade ausgebrochen?
Tatsache ist, dass substanziell von der Führung des Irans und vor allen Dingen von dem einzigen, der dort die letzte Entscheidung zu treffen hat, nämlich Khamenei, keine Signale gesendet worden sind. Erstens, was das Atomprogramm angeht. Zweitens aber auch eine menschlichere Behandlung der eigenen Bevölkerung. Der Druck, den das Regime hatte, wurde ja immer stärker. Und machen wir uns nichts vor, in dem Moment, wo der Hunger und das Durstgefühl die Oberhand bekommt, wird Politik nicht mehr von der großen weltpolitischen Lage bestimmt. Die Revolten dieser mutigen Bevölkerung, ob das die Frauenrevolte waren oder andere, waren vorwiegend in einem Freiheits-, in einem politischen Sinne zu interpretieren. Die letzten Unruhen, das waren Bevölkerungsteile, die vielleicht sogar Anhänger des Regimes waren. Aber es geht um Inflation, es geht um Hunger, es geht um Durst, es geht um das Existieren und Überleben. Das war die größte Gefahr, die sich aufgebaut hat. Wie weit jetzt das Ganze als Vorwand genutzt wurde, um diesen nächsten Schlag zu organisieren oder nicht, das werden wir im Nachhinein, wenn überhaupt je, herausbekommen. Aber es bleibt die entscheidende Frage. Anders als vor ein paar Monaten, wo man ja auch gesagt hat, das ist ein beschränkter Prozess. Wir haben ganz bestimmte konkrete Ziele, die wollen wir erfüllen, und dann sind wir wieder draußen. Ist jetzt, wenn man sich alleine die Armada der Schiffe, der militärischen Infrastrukturen Amerikas, die alle in den Nahen Osten geholt worden sind, wenn man sich anschaut, in was für einer wirklich kriegerischen Situation dieser Konflikt jetzt stattfindet, ist es ein Fiasko oder wäre es eine Katastrophe, wenn es nicht möglich ist, dass der Iran, es heißt immer so, mit eigener Kraft, durch die Hilfe der eigenen Population, dann doch ein Regime-Change hinbekommt und aber mindestens, dass die Gefahr der Atombombe nun jetzt nicht auf Wochen und Monate, wie beim letzten Mal, sich zurückdrängt, sondern dass die Zeit, die man gewinnt, in Jahre oder fast ein Jahrzehnt geht. Das sind die Ziele. Wird man sie erfüllen? Es wäre wünschenswert. Kann man das heute schon prognostizieren? Kann man sagen, jetzt, wo wir miteinander reden, das ist im Sinne der Amerikaner, der freien Welt, der Israelis eine erfolgreiche Operation. Wir sind noch nicht so weit, obwohl doch schon sehr viele Tage Krieg herrscht.
Ein Krieg, der auch viele Fragen aufwirft, Dilemma-Fragen. Ich möchte jetzt hier gar nicht die Völkerrechtsdiskussion bemühen, die wird an anderer Stelle irgendwann beantwortet werden muss, ob der Angriff legitim, ob es ein Präventivschlag war. Aber die Frage nach der Elimination, Liquidation von Staatsführern muss man stellen. Wie sehen Sie das denn eigentlich? Man hat ja kein Mitleid mit einem Khamenei und dennoch ist es ein Wert westlicher Staaten, diese Frage zumindest mal zu stellen.
Wenn ein Staatsführer terroristische Organisationen letztendlich supervised, finanziert, organisiert, wie die Hamas, ist er für mich ein Terrorist. Ich will aber auf etwas viel Wichtigeres noch, bevor wir darüber reden, hinweisen. Es ist ja etwas passiert. Diese militärische Auseinandersetzung beschränkt sich nicht mehr nur auf den Territorium des Irans, sondern der Iran hat aus seiner Sicht folgerichtig jetzt amerikanische Stützpunkte, wo amerikanische Soldaten und das Militär abgestellt ist, in verschiedenen arabischen Ländern angegriffen. Man schaue sich doch nur dieses Mickey-Maus-Land Vereinigte Arabische Emirate an, wo viele Mickey-Mäuse, Influencer und Co. und Milliardäre, die ihre Steuern sparen wollten, sich das Paradies aufgebaut haben. Und man merkt plötzlich, das ist ein Land, das außerordentlich vulnerabel ist, als ein Beispiel. Und es sind also jetzt arabische Länder und ihre Populationen und ihre Ökonomien mit betroffen von dieser Kriegsoperation. Daraus entstehen wiederum neue dynamische Prozesse. Man darf nicht vergessen, dass die Abrahams-Vereinbarungen eigentlich eine der erfolgreichsten Ideen der letzten Jahrzehnte im Nahen Osten waren. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Ländern, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, sind bemerkenswert. Auch die diplomatischen Beziehungen mit Ägypten und Jordanien, die den ganzen Gaza-Krieg überlebt haben, das sind schon Fortschritte substanziell im Nahen Osten, die muss man sehr hervorheben. Aber jetzt leiden diese neuen Abrahams Accord-Mitglieder gar nicht nur unter Israel und Amerika. Sie leiden darunter, dass ihr Geschäftsmodell in Frage gestellt werden könnte. Auf der anderen Seite, niemand war so bedroht vom Iran wie gerade diese Fantasieländer. Denn in diesen Ländern, und jetzt kommen wir wieder auf die Philosophie von Khamenei und dieses islamistischen Staates, das sind Sünder, muslimische Sünder, dass man in Dubai feiert, dass die Frauen nicht verschleiert sind, dass westliche Touristen kommen, dass der Kapitalismus herrscht, auch in Saudi-Arabien immer noch eine der restriktivsten Länder und trotzdem dürfen Frauen Auto fahren, selbst wenn sie von einem Mann zwar begleitet werden müssen, das ist in den Augen der Fundamentalisten Sünde. Und so gesehen gab es immer einen Konflikt in den letzten Jahren, wo die Israelis und die Amerikaner diese Länder geschützt haben, auch geheimdienstlich. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass die Komplexität, dass mittlerweile also iranische Raketen auch Territorien anderer arabischer Länder treffen, zwar unter der Begründung, wir treffen eigentlich amerikanische Basen, dass das zu einer sehr großen Unruhe unter Prinzen und Prinzessinnen führen wird.
Und was heißt das jetzt in Bezug auf die Liquidierung eines Staatsoberhauptes, eines Religionsführers?
Es ist völkerrechtlich nicht rechtfertigbar.
Was heißt das denn in der letzten Konsequenz? Die Amerikaner sehen ja in diesen Diskussionen eine Schwäche Europas, eine Wertediskussion, die links und was weiß ich alles ist. Aber was heißt das jetzt? Es ist ja nun geschehen.
Also wir hatten diese Diskussion ja in den Jahrzehnten auch an dem Beispiel von Hitler, der Märtyrertod, der Tod des Ausschaltens des Kopfes, der die teuflische Politik, die mörderische Politik unterstützt. Es gibt unendlich viele Begründungen, wo man sagen kann, es ist rechtfertigbar, es ist sogar notwendig. Würdest du also den Kopf der Schlange abschlagen, würde dadurch die Gefahr weg sein. Es bleibt aber dabei, dass die internationale Gemeinschaft sich darauf geeinigt hat, dass ein solches Instrument nicht rechtlich begründbar ist. Es kommt etwas Zweites dazu. Und das ist im Iran unter Umständen ebenfalls eine der ganz großen Probleme. Zwar ist die oberste Schicht der Elite, also die wirkliche 1A-Machthaberebene, liquidiert worden. Aber der Rest, und das ist gerade in einem Land, das seit über 40 Jahren in einer so brutalst dichten Diktatur trotzdem funktioniert hat, der Iran ist ja kein kleines Land, das setzt voraus, dass Hunderttausende Opportunisten, Schleimscheißer, Mitläufer, Mittäter in allen Machtstrukturen ihre Hände im Spiel haben. Die müssen sich jetzt neu orientieren und sie haben nicht viel Spielraum. Der eine Spielraum ist, sie übernehmen jetzt die Macht die Treppe höher. Sie versuchen, wenn sie in der 5. Etage waren, in die 6., in die 7. zu kommen. Das Vakuum der Macht ist da. Und sie glauben aber daran, dass die Strukturen dieses destruktiven, mörderischen und zynischen Staates aufrechterhalten bleibt. Die zweite Möglichkeit ist, genau derselbe Opportunismus führt dazu, dass sie mit Ländern und Repräsentanten Verhandlungen führen und sagen, wenn ihr uns eine Amnestie gibt, wir organisieren den Übergang. Und die dritte Kategorie ist das Chaos. Nun sieht es ja so aus, und das muss man beim Iran immer betonen, und das ist ja das Bewundernswerte, dass ein Teil der Bevölkerung des Irans nie aufgegeben hat, sich gegen die Diktatur zu stellen, unter größten Opfern. Wir erleben hier eine Diktatur, die nie aufgehört hat, einen großen quantitativen und qualitativen Widerstand von Iranern und Iranerinnen gegen dieses Regime zu organisieren. Sie sind niedergeschlagen worden. Viele tausende Menschen sind umgebracht, ermordet worden. Und trotzdem war immer wieder das der dynamische Prozess, der ja gerade die westliche Welt in den letzten 3, 4, 5 Jahren auch so mobilisiert hat, auch so motiviert hat, auch diese Bewunderung hervorgerufen hat. Ist also in so einem Vakuum die Chance da, weil dann da auch Millionen Menschen sind, die ein freieres Iran wollen, dass sie wiederum den dynamischen Prozess stärker beeinflussen und einen Übergang organisieren, dann wäre das die beste Lösung aller Lösungen. Dafür ist ja eine Symbolfigur, die noch letztes Jahr gefehlt hat, organisiert, strukturiert und mit einer großen PR-Arbeit in die Öffentlichkeit geworfen worden, der Sohn vom ehemaligen Schah. Ob er nun wiederum eine Marionette ist, ob er die Kraft überhaupt hat und die Unterstützung, muss man auch in Frage stellen. Denn das ist ja das Wunderbare an der iranischen Bevölkerung. Sie ist innerlich frei geblieben. Viele politische Richtungen kämpfen im Iran wie in einem freien Land untereinander und gegeneinander für das, was man politische Zukunft nennt. Das hat nichts mit der Demokratie-Idee zu tun. Das heißt, die Komplexität ist so groß und brutal, dass ich mir trotzdem und immer wieder dann jetzt die Frage stelle, jeden Tag bei der Beobachtung dessen, was militärisch passiert, sind genug Rettungsringe auch vorbereitet, die, wenn das Militär seine Aufgabe unterbricht oder abbricht, dann ein zivilisierter Prozess im Interesse, und das ist das wichtigste Interesse der Bevölkerung des Irans, stattfindet. Und dann aber auch die Frage der Urananreicherungen für Jahre, was die Infrastruktur angeht, zerstört sein wird. Noch einmal, heute, während wir miteinander reden, gibt es dazu noch keine fundamentale Antworten, über die wir dann reflektieren könnten. Es ist noch mittendrin und wir haben keine Analyse außer eine. Die wichtigsten Männer sind tot. Das reicht nicht.
Dann lassen Sie uns jetzt mal in die Zukunft denken. Es gibt ja positive, negative Szenarien. Wie würden Sie die einen und die anderen einordnen? Was sehen Sie für Perspektiven?
Ich würde gerne mal aus der optimistischen Perspektive sprechen. Wenn der Iran im weitesten Sinne des Wortes sich demokratisiert, das wird Zeit dauern. Und ob das eine Demokratie sein wird, wie wir es im westlichen Sinne verstehen oder nicht, jedenfalls keine religiöse Autokratie mehr, wird die gesamte Region, und jetzt komme ich wieder auf die anderen arabischen Länder, die in den Abrahams Accords sich mit committed haben, wird der Nahe Osten eine Chance haben, eine ökonomische Prosperität zu erleben, wie es bisher völlig undenkbar war. Iran ist ein großes Land, die Bevölkerung ist gut ausgebildet. Die arabischen Länder haben Milliarden und Abermilliarden in Reserve zur Investition. Und Israel ist das Zentrum, ich nenne es mal das Brainy-Zentrum. Wenn all diese Kräfte zusammen aus ihrer Verfeindschaft in eine Kooperation gehen, es muss ja überhaupt nicht in einer moralischen und in einer friedlichen Utopie gedacht werden. Im Gegenteil, es muss in Interessen gedacht werden. Dann haben alle Beteiligten ein Interesse an allen anderen, weil sie gemeinsam weitaus mehr erreichen werden in der Zukunft, als sie es im Status quo erreichen werden können. Für Israel ist das übrigens die Rettungsgarantie. Ist das wahrscheinlich? Dazu sind so viele Unbekannte momentan in dieser Fragestellung, dass man dazu keine Prognose machen kann. Aber dass es einen dynamischen Prozess gibt im Nahen Osten, der noch vor 20 oder 30 Jahren undenkbar war, eine offensive Kooperation, Zusammenarbeit und diplomatische Beziehung zwischen arabischen Ländern und Israel, auch jetzt beim Angriff auf den Iran, ist überhaupt nicht hoch genug zu schätzen. Das kann aber zerbröseln in kürzester Zeit. Warum? Weil alle Partner Israels letztendlich, ich sage es nochmal, auf Sand gebaut sind. Das sind Staaten, Fata Morgana, die mit Öl, Milliarden sich eine unglaubliche ökonomische Weltmacht erobert haben. Aber ihre Bevölkerung, ihre Zivilität, ihre Konkurrenzen untereinander sind enorm. Und ein letztes, der Islamismus, den der Iran repräsentiert und die Gefahren, die daraus kommen, ist ja nicht der einzige. Wir haben einen globalen Islamismus, der auch aus anderen Regionen gespeist wird. Nehmen wir nur das Stichwort IS, schauen wir uns die Situation in Pakistan an. Schauen wir uns auch ein Land wie Indonesien an. Schauen wir uns eine Unruhe in der weltweiten muslimischen Bevölkerung an, die einerseits religiös determiniert ist, aber andererseits auch staatliche Realitäten kennt, die ganz unterschiedlich sind. Ich will damit nur deutlich sagen, wir sind, wenn überhaupt, ein kleinen Schritt nach vorne, wie weit dieser Krieg diesen kleinen Schritt stabilisiert oder unter Umständen kaputt macht, das werden wir in Zukunft diskutieren. Aber man muss, wenn man Verantwortung trägt, ja dialektisch fragen. Man hätte nichts getan. Ergebnis: Der Iran wird die Atombombe gehabt haben. Verhandlungen hin, Verhandlungen her. Ist dies für Israel und auch die anderen arabischen Länder, ist das für die Welt hinnehmbar? Nein. Nicht, weil noch ein Land Atombomben hat, sondern ein Land, das sich als ein islamistisches Land versteht, das imperialistisch den Islam in die ganze Welt übertragen will und eine Welt des Islams, und zwar des radikalen Scharia-Islams will. Man tut etwas. Ist das die Ultima Ratio? Nein, es birgt große Gefahren. Wenn man in einer Situation steht, wo man sowas entscheiden muss, dann ist das übrigens kein Dilemma. Es ist keine Lose-Lose-Situation, sondern es ist ein unglaublicher Konflikt, wo man alles verlieren kann oder ein bisschen was gewinnen wird können. Es haben sich jedenfalls die Verantwortlichen Amerikas und Israels entschieden, den Angriff in Gang zu setzen. Man kann nur hoffen, dass sie diesmal, und zwar beide Staaten, beide auch politische Verantwortlichen, sowohl Trump als auch Netanyahu, als auch die Militärs, sich bewusst darüber sind, dass ein Scheitern weitaus mehr Schaden anrichten wird als alles andere.
Die israelische Bevölkerung bezahlt schon jetzt einen hohen Preis, abgesehen von Toten und Verletzten. Millionen sind in den Bunkern, Sirenenalarm, traumatisiert wahrscheinlich viele Teile der Bevölkerung ein weiteres Mal. Das gilt natürlich auch für viele andere Bevölkerungen in der Region, die ja in der Zwischenzeit in Mitleidenschaft gezogen worden sind durch die Angriffe des Irans auf viele Staaten. Es sind inzwischen 15.
Krieg hat eine eigene Dynamik. Krieg ist Chaos und Ordnung zugleich. Und wenn in einem Krieg andere nicht sich zurückhalten, sondern sich auch beteiligen, ist es nie berechenbar. Das ist ja, wenn man so will, das Faszinierende an und zwar im negativsten Sinne, an Kriegen. Man sieht große Erfolge am Ende und trotzdem Niederlagen, wie man sie selten erlebt hat. Man sieht umgekehrt Kriege, die fangen an und man denkt, oh Gott, das geht schnell zu Ende und die dynamischen Prozesse verändern sich. Und nehmen Sie alleine den Krieg, den völkerrechtswidrigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Hätte jemand jemals gedacht, dass die Ukraine immer noch in der Lage ist, sich zu verteidigen? Krieg ist nicht rational, vorbereitbar, beendbar. Das, was Sie gesagt haben, nämlich, dass in jedem Krieg Opfer stattfinden, ist ja der Grund, warum Pazifismus die Intervention hat. Und zu sagen, der erste Schuss ist bereits die Katastrophe für so viele unschuldige Menschen und bringt nichts. Nun sind wir hier nicht in einer philosophischen Reihe, in der wir über den Pazifismus lange philosophieren, sondern wir sind in der Realpolitik. Ja, viele Menschen in Israel sind nicht nur im Bunker, sondern es gibt auch schon die ersten Toten. Es gibt die ersten Toten, die in Israel gefallen sind, und es gibt auch israelische Soldaten, die jetzt schon mit ihrem Leben bezahlt haben. Aber auch wenn es leicht klingt, wenn man das in einem friedlichen Büro diskutiert, wie wir das tun, wenn man sich selbst verteidigen will, und ich lasse jetzt mal das Völkerrecht einen Augenblick im Juristischen und diskutiere mal die Frage, wie oft haben Israelis Angriffe aus dem Iran ertragen? Ist nicht jeder Terrorakt der Hamas bereits eine Kriegserklärung gewesen? Es gab Raketen direkt aus dem Iran und von den Houthis. Also hätte man unmittelbarer sagen müssen, wir machen jetzt die Verteidigung. Ich lasse das mal dahingestellt sein. Eins steht fest, der Iran in seiner jetzigen Konstellation ist für den gesamten Nahen Osten und vor allen Dingen für Israel ein Land, das die Existenz, die Zukunft Israels final gefährden könnte. Iran mit einer Atombombe bedeutet Vernichtung und Selbstvernichtung. Und selbst wenn man diesen Spekulationen, und man sollte sie endlich auch ernst nehmen, ernst nimmt und sagt, Israel hat auch Atombomben, wenn der Iran eine hat, und man sich gegenseitig mit Atombomben guten Tag sagt, heißt es für alle gute Nacht. Deswegen muss das Ziel, dass der Iran diese Atombombe nicht entwickelt, sich ihr überhaupt nicht nähert und sie ist ihr schon nah. Also das will man jetzt doch nochmal objektiv hinzufügen. Die Atomenergiebehörde, die ja nun nicht gerade bekannt ist, Amerika- oder Israel-freundlich zu sein, sagt erstens, wir können nicht mehr kontrollieren und zweitens, es ist nur noch ein kleiner Schritt. Diesen Schritt zu verhindern, das ist ein ernsthaftes Argument, das man vom Tisch nicht wegwischen kann. Ob es ein finales Argument war und ob die Hausaufgaben gemacht worden sind, das werden wir erfahren. Nur wehe, wenn sie nicht gemacht worden sind.
Das werden wir wahrscheinlich sehr bald erfahren. Was steht denn jetzt im Raume? Was ist der nächste, was sind die nächsten Schritte?
Es muss hergestellt werden, erstens, dass die Urananreicherung und auch die Infrastruktur so weit zerstört ist, dass das Ziel nicht mehr, dass das erreicht werden kann, jede Woche, jeden Monat, jede 6 Monate erwartbar ist. Wir waren jetzt am Hecheln. Wann ist es soweit? Wann schaffen die das? Damit kann man keine Politik gestalten. Das heißt, wenn man das Thema Atombombe auf, sagen wir, 5 bis 10 Jahre wenigstens verschieben kann, hat man Zeit übrigens für Diplomatie und Politik. Und das zweite Ziel, um was es dann doch auch geht, ist, dass dieses Regime neben diesen Fragen der Atombombe eine zerstörerische, terroristische Weltinfrastruktur aufgebaut hat, das unmittelbar Israel gefährdet, aber letztendlich die Zivilisiertheit. Und man müsste mal darüber nachdenken, auch wenn das im Völkerrecht noch überhaupt nicht inkludiert ist, dafür ist das viel zu jung. Was ist denn das, wenn ein Land Soldaten ohne Uniform, das sind dann Terroristen, so ausstattet, dass sie Kriegssituationen herstellen. Die Hisbollah ist eine Terrororganisation, vom Iran bezahlt und ist mitregierend in einem Land wie Libanon. Die Hamas, noch einmal, lassen wir den Gaza-Krieg mal außen vor. Die Hamas hat eine gesamte Population terrorisiert und ohne demokratische Legitimation hat sie dort auch terroristische Akte vorbereitet. Also der Iran und sein Regime, das ist schon eine Frage, die zu Recht zu solch einer heftigen Reaktion, jedenfalls darüber diskutierend, zwingend Menschen, die Verantwortung tragen, hinführt. Das Ziel ist aus meiner Sicht, um es nochmal zu sagen, neben der Atombombe, die terroristische Struktur so weit zu vernichten, dass jedenfalls aus dem Iran, aus den Milliarden und aus der Macht des Zentrums des Irans diese Art von Terrorismus deutlich geschwächt wird. Verschwinden wird er nie, aber deutlich geschwächt wird. Und, das ist das Dritte, wir signalisieren damit allen anderen Ländern, die auf diesem Weg sind oder glauben, sie könnten dem iranischen Beispiel folgen, wehe, versucht es nicht. All das setzt aber voraus, dass wir irgendwann hier miteinander sitzen, hoffentlich bald, und sagen können, diese Ziele sind operativ erfüllt. Was dann an gruppendynamischen Prozessen im Iran selbst stattfindet, und natürlich wird das von der Weltgemeinschaft manipuliert sein. Die nächste Macht im Iran wird wieder eine Macht sein, die von anderen Mächten gewünscht sein wird. Wir wissen noch nicht, wer und wie. Aber dass wir diese zwei, drei lebensbedrohenden geostrategischen Punkte der nächsten Macht entzogen haben, das halte ich für eine unverzichtbare Aufgabe, die erfüllt werden muss.
Viele Fragen müssen wir offen lassen. An dieser Stelle so auch jene nach dem Einmarsch der Amerikaner in viele Länder im Nahen Osten, gegen die sie Krieg geführt haben. Was ist denn aus diesen Ländern geworden? Was hätte man antizipieren müssen für diesen Krieg gegen den Iran? Aber kommen wir zur letzten Frage, nämlich zur Frage der Legitimität, Atombomben zu haben. Fast die Hälfte der Atommächte weltweit sind keine Demokratien. Wer soll, darf eigentlich eine Atombombe haben?
Also die Frage der Legitimität ist sehr interessant, weil wenn ich nicht in einem Atomsperrvertrag Mitglied bin, kann ich eine Atombombe haben. Wer soll mir das verbieten? Die, die sie schon haben? Das Problem ist erstens, und das ist wirklich das große Problem, dass die Mehrheit der Staaten Diktaturen sind. Und zweitens, dass wenn solche Waffen in Diktaturen vorhanden sind, jegliche auch innere Kontrolle, dass man so eine Waffe auch benutzen könnte, nicht greifen. Aber Sie haben vollkommen recht, es gibt keine Privilegierung, eine Atomwaffe haben zu dürfen oder nicht, solange man nicht in solchen Verträgen sich auf den Verzicht geeinigt hat. So, und dann gibt es ja Erfahrungen, dann bleiben wir doch ein bisschen wieder in Europa. Ein Land, das alle Atombomben abgegeben hat, war die Ukraine. Man muss sich das nochmal sehr laut vorsprechen. Die Ukraine hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf Bitten, auf Fordern, auf Druck ihre Atomwaffen abgegeben. Sie hat dafür eine Sicherheitsgarantie bekommen. Die ist das Papier nicht wert gewesen. Russland greift ein und alle die, die gesagt haben, weil ihr die Atombombe weggibt, ihr seid ein Vorbild, werden wir das nicht zulassen. Pustekuchen. Hätten die Ukrainer ihre Atombombe heute, hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Nun können sehr viele Länder argumentieren, wenn mein Nachbar schon eine hat, muss ich auch eine haben. Übrigens, der Kalte Krieg, NATO-Doppelbeschluss, funktioniert auf eine ähnliche Philosophie. Wenn schon jemand eine Atombombe hat, muss auch ich eine Atombombe haben, damit der Mord und der Selbstmord synonym wird. Schickst du mir eine, schicke ich dir eine. Wer hat davon irgendetwas? Niemand. Das war die Hoffnung, keiner schickt keinem mehr eine. Die Fragen der Atombomben würde ich auch gerne erweitern mit chemischen Bomben. Die Welt ist schmutzig, die Diktatoren werden immer schmutziger und die Demokratien zerbröseln in Teilen und haben es nie geschafft, Anspruch und Wirklichkeit, Moral und Doppelmoral, Schein und Sein glaubwürdig in dieser Welt zu transportieren. Viele Diktatoren zeigen deswegen mit vier Fingern auf uns, wenn wir mit einem Finger auf sie zeigen. Aber die Welt ist, wie sie ist. Und sie besser machen zu wollen, ist eines der wichtigsten Ziele, die wir haben. In konkreten Situationen, in denen wir uns momentan befinden, wo die gesamte Geostrategie, die gesamte Geopolitik eigentlich nur noch aus verbrecherischen, machtimperialistischen Gedanken besteht, ist das, was wir im Iran gerade erleben, ein Ausschnitt. Aber Iran ist ein Ursachenland und kein Opfer. Ich rede nicht von der Bevölkerung, ich rede von der Nomenklatura. So viel Blut wie an den ganzen Khamenis, Khomeinis und Mullahs hängt, ist ausreichend, um sich die Frage zu stellen, wie lange schaut man zu.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.